Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich werde jetzt aus 13 vorlesen, das Tagebuch. Ich habe mich für eine recht brutale Stelle entschieden. Deswegen, ich weiß nicht, ich sehe hier einige doch jüngere Personen, steckt euch irgendwas in die Ohren oder die Eltern sollten die Ohren zuhalten oder so. Und wenn nicht, dann genießt es. Meine Oma hat das Buch auch gekauft. Ich habe gedacht, sie stellt es nur ins Regal oder so, aber sie hat es dann auch gelesen und ja, sie war etwas schockiert. Die Geschichte wird erzählt von Godric End. Er ist eine Symbolfigur im Bürgerkrieg von Dustrian und er ist ins Gefängnis gesteckt worden. Und dort berichtet er den anderen Gefängnisinsassen von seinen Erlebnissen. Er war noch ein Kind, als er sich in der Hafenstadt Greyhaven aufhielt und als diese von Piraten überfallen worden ist. Und bei dem Versuch, sich zu verstecken, gelangt er in den Rumpf der Swimming Island, das ist das Piratenschiff. Und dieses Schiff ist eben, wie der Name schon sagt, sehr groß. Also es ist als schwimmende Insel bekannt. Und bei dem Rumpf ist es dann eben so, dass es sich dabei um ein Gefängnis handelt. Die Ausgänge werden also bewacht oder sind verschlossen. Und in dem Rumpf leben die sogenannten Perlsüchtigen. Das sind also Menschen, die abhängig sind von einer Droge namens Perl. Und diese Droge macht diese Menschen sehr, ja, aggressiv und wahnsinnig. Außerdem lebt in diesem Rumpf ein Bär, der als der Pelz bekannt ist. Der ist als Jungtier irgendwie da reingelangt und ausgewachsen, nun kommt er da nicht mehr raus. Er tötet und frisst die Perlsüchtigen und somit gelangt die Droge eben auch in seinen Körper und ja, er ist eben auch quasi einer der Süchtigen. Godric End ist also dort drin eingesperrt und er stellt fest, dass er, um dort zu überleben, also nicht ganz der kleine, liebe Junge bleiben kann, der gewesen ist. Die Geschichte wird ab und an unterbrochen und also End unterbricht seine Erzählung und an genau einer solchen Stelle möchte ich jetzt anfangen zu lesen. Rauschen und Surren. Du hast einem alten Mann im Schlaf die Kehle durchgeschnitten? Eine Mischung aus Wut, Ekel und Furcht beherrschte die Züge des Sängers. End begegnete seinem Blick mit ruhiger Miene. Ich habe nie behauptet, einer von den Guten zu sein. Einer von den Guten, wiederholte der Sänger. Diese Tat war abscheulich. Das ist krank. Das ist gang und gäbe im Unterrumpf der Swimming Island gewesen, beendete End den Satz. Töten oder getötet werden. Ja, dieser Mann stellte keine Gefahr für mich dar. Ich übte an ihm. Übte, meine Skrupel zu überwinden. Ich sagte ja, sein Herz ist kalt wie Eisen, sagte der Junge mit einer Mischung aus Furcht und Ehrfurcht. Moment mal, mischte sich jemand ein. Von dem Versteck des Alten aus hättest du doch den Weg nach draußen zurückverfolgen können. Das habe ich auch, entgegnete End. Es brauchte einige Zeit, bis ich den Mut fand, die Schächte zu verlassen. Ich musste jedoch feststellen, dass der Zugang zum Batteriedeck nun bewacht wurde. Du hast also gelernt zu überleben, indem du anderen das Leben nahmst, konstatierte der Sänger. Mühsam unterdrückte Wut beherrschte seine Züge. Wie viele hast du ermordet, End? End zuckte die Achseln und erwiderte den Blick des Sängers mit unverändert ungerührter Miene. Machst du mir Vorwürfe? Wie ist dein Name? Kennen Rutter. Wie rettet man sich aus einem Albtraum, aus dem man nicht erwachen kann, Mr. Rutter? Fragte End beinahe höflich. Rutter schwieg. Ich werde es dir verraten. Man wird schlimmer als der Alp, der einen verfolgt. Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wie viele Menschen ich tötete, während ich im Unterrumpf der Swimming Island lebte. Es müssen unzählige gewesen sein. Wahnsinn, Scharfsinn und Skrupellosigkeit. Dies sind die drei Dinge, die einen Menschen gefährlich machen. Nicht seine Stärke oder seine Waffen. Ein Muskelpaket mit einem Revolver in jeder Hand ist harmlos, wenn er zögert, dumm oder berechenbar ist. Ich bin schon immer klug gewesen. Mein Gewissen hatte der Unterrumpf verschlungen und mein Verstand sollte bald folgen. Ich war nur ein Kind, aber ich entwickelte mich bald zum Schrecken des Unterrumpfes, zum Tod aus den Schatten. Meinen zweiten Mord beging ich an Olli. Er starb nicht durch meine Hand, aber durch meine List. Als ich den Weg zum Batteriedeck zurückverfolgt hatte, war ich beinahe ein zweites Mal in jenen Stolperdraht gelaufen, der eine tödliche Klinge aus der Wand klappen ließ. Jemand hatte die Falle wieder scharf gestellt. Nun trug ich den Siegelring und betrat den Hauptgang, auf dem der Pelz lebte. Ich wusste, wenn ich leise war, würde ich das Biest nicht anlocken. Ich wusste außerdem, dass unweigerlich jemand auf mich aufmerksam würde, wenn ich mich hier aufhielt. Viele Süchtige lauerten hier, um die Leichen zu plündern, die der Pelz zurückließ. Wenn jemand den Ring an meiner Hand sähe, würde er versuchen, ihn zu stehlen. Dann wollte ich ihn in den Gang lotsen, in dem der Stolperdraht gespannt war. Es war Zufall, dass ausgerechnet Olli den Köder schluckte. Dieses Mal vergeudete er keine Zeit mit dem Versuch, mich zu sich zu locken. Wortlos sprang er auf den Gang und stürmte auf mich los. Für einen Moment war ich vor Schreck wie erstarrt. Olli lief schnell und doch leise. Er hatte den Pelz nicht vergessen, war geistesgegenwärtig nicht zugedröhnt. Ich wandte mich um und folgte dem gekrümmten Verlauf des Hauptganges zurück, so schnell mich meine Beine trugen. Meine Schritte klangen beunruhigend laut auf dem metallenen Boden. Mein Herz hämmerte. Ich rechnete jeden Augenblick damit, die stampfenden Schritte des Bären zu hören. Wo war diese Abzweigung, die mich aus dem Hauptgang und direkt zum Stolperdraht führte? Dort. Ich bog nach links ab und rannte weiter, Olli mir dicht auf den Fersen. Nun, da keine Gefahr mehr durch den Pelz bestand, schickte der Perlsüchtige Flüche voraus. »Bleib stehen, du Missgeburt! Gib mir den Ring, dann wird dir nichts geschehen!« Dass er log, war offensichtlich. Olli hatte nur aus einem Grund überlebt, nämlich weil er die wichtigste Regel dieses Ortes befolgte. Töten oder getötet werden. Ich passierte eine Kreuzung und sprang mit einem weiten Satz über den Stolperdraht hinweg. Und wenn er die Falle kennt, schoss es mir durch den Kopf. Warum hatte ich nicht eher daran gedacht? Vielleicht war Olli ja derjenige, der sie scharf gestellt hatte. Peng. Ein ekelhaft matschiges Geräusch ertönte, als die Klinge Olli in zwei Hälften schnitt. Ich blieb stehen und wandte mich schweratmend um. Da lag er, den Leib knapp unterhalb der Brust durchtrennt. Bunte Schlangen wandten sich aus seiner unteren Hälfte, während er mich aus großen, irislosen Augen anstarrte. Du. Ich trat vor ihn und fing an, die Taschen von Hose und Mantel zu durchstöbern. Ich fand einige nützliche Dinge, aber das mit Abstand wertvollste war eine fast volle Streichholzschachtel und ein kleines Aluminiumkästchen mit Zigaretten. Du, ich sah die Wut in Ollis sterbendem Blick, als ich seinen Besitz an mich nahm. Ein letztes Mal, bevor das Ich meiner Kindheit einer neuen, gnadenlosen Persönlichkeit wich, verließ ich meinen Körper und beobachtete mich selbst. Ich öffnete die Aluminiumschachtel und nahm eine der Zigaretten heraus. Ich zündete sie mit einem Streichholz an und zog daran. Der Rauch biss mir in die Lungen und ich hustete. Der zweite Zug ging schon besser. Ich ging in die Hocke und blies Olli den Rauch in die weit geöffneten, leeren Augen. Ich werde euch die Einzelheiten der weiteren Gräueltaten ersparen. Es sei nur so viel gesagt, dass es viele waren. Der Unterrumpf lehrte mich, einem Menschenleben nicht mehr Wert beizumessen als dem einer Ratte. Jeder Mord, den ich beging, machte mich stärker, machte mich reicher und ließ eine immer größere Leere in meinem Innern zurück. Ich vergaß, was es bedeutete, ein Gewissen zu haben. Furcht wurde zu einem Wort, das ich nicht mehr verstand. Bald verließ ich die Konstruktionsschächte und erkundete weitere Teile des Rumpfes. Natürlich versuchte ich, weiter nach oben zu gelangen, in der Hoffnung, Sonnenlicht auf meiner blassen Haut zu spüren. Doch je näher man dem Deck kam, desto schwerer wurde ein Durchkommen. Man traf auf viele verschlossene Türen und bewachte Durchgänge. Zudem nahmen die Süchtigen, die auf den höheren Ebenen lebten, weniger Perl zu sich. Mit anderen Worten, sie waren meist nicht zugedröhnt, litten unter Entzugserscheinungen und waren daher ernstzunehmende Gegner. Hingegen, je weiter man nach unten in den Rumpf vordrang, desto zwielichtiger wurden die Bewohner. Auf den unteren Ebenen drückte einem die Stille des Ozeans auf die Trommelfelle. Stetes Tropfen hallte durch die Gänge, dann und wann unterbrochen vom stählernen Stöhnen des Schiffes. An vielen Stellen sammelte sich Wasser. Bewuchs, der mancherorts lumineszierend leuchtete, bedeckte Boden, Decke und Wände. Bei einem meiner seltenen Erkundungsgänge in diesem Teil des Rumpfes traf ich auf den wohl am schlimmsten zugerichteten Perlsüchtigen, der mir je begegnet ist. Das Merkwürdige am Perl ist, dass es die Menschen zwar langsam zu töten scheint, aber wohl nie zum Ende kommt. Der Mann war nackt. Haut, Haar und Augen weiß wie Schnee. Nur seine Pupillen waren schwarz. Seine Haut spannte sich straff über sein Skelett und so erinnerte er mehr an eine wandelnde Leiche, denn an einen lebenden Menschen. Er stand bloß da in einer Grotte und starrte an die Wand. Ich musterte ihn eine Zeit lang. Dann schnitt ich ihm die Kehle durch. Vielleicht habt ihr geglaubt, dass für jemanden wie ihn die Regel töten oder getötet werden nicht gilt. Aber gerade Perlsüchtige werden, sobald die ersten Entzugserscheinungen eintreten, sehr vital, einfallsreich und unberechenbar. Ich weiß, wovon ich rede. Der Mann bemerkte nicht mal, dass er starb. Eine Zeit lang stand er da, während das Blut aus dem grotesk lächelnden Schnitt in der Kehle floss. Dann brach er zusammen. Durch Zufall gelangte ich eines Tages vor die Dealertür. Über diese Tür war es dem Gesinde aus dem Unterrumpf möglich, Handel mit den Piraten an Deck zu treiben. Ich ahnte, dass die Tür verschlossen war. Meine Vermutung bestätigte sich. Als ich die Klinke nach unten drückte, öffnete jemand eine in der Tür verborgene Klappe. Ein hektisches Augenpaar, bestückt mit buschigen Brauen, kam zum Vorschein. »Bist du das, Flip?« Der Blick des Unbekannten fiel auf mich. Die Augen verengten sich zu Schlitzen. »Mein Name ist Godric.« Meine Stimme klang eingerostet. Ich hatte sie lange nicht benutzt. »Hast du Perl?« »Nein, dann verzieh dich.« »Warte!« Der Unbekannte hob die buschigen Brauen und sein Blick verharrte. »Was bekomme ich, wenn ich dir Perl bringe?« Der Unbekannte lachte. »Geld, Zigaretten. Und zwar deutlich mehr, als du unten in den Grotten dafür bezahlst. Aber ich bezweifle, dass ein Wurm wie du es schafft, etwas davon hier raufzuschaffen. Die Süchtigen riechen, wenn du Perl mit dir herumträgst, den Pelz eingeschlossen. Und du wirst nicht darum herumkommen, den Hauptgang auf der dritten Ebene zu betreten. Also viel Glück.« Er schlug die Klappe zu. Selbst durch die verschlossene Tür hörte ich ihn spöttisch lachen. Später klopfte ich erneut an die Tür und präsentierte ihm einige weiße Perlen auf der offenen Handfläche. Ich hatte mein gesamtes erbeutetes Geld und Zigaretten in den Grotten dagegen eingetauscht. Da ich noch immer durch die Konstruktionsschächte passte, war es ein leichtes gewesen, die Droge hinaufzuschaffen. Als der Unbekannte mich sah, hob er erneut die Brauen. Dieses Mal für Überraschung. »Ich bin beeindruckt.« Unten in der Dealertür öffnete sich eine weitere Klappe und eine rostige Eisenschachtel wurde durchgeschoben. »Leg das Perl hinein, dann bekommst du deine Bezahlung.« »Nein.« Die Augenbrauen wanderten noch höher. »Erst die Bezahlung.« Einen Moment lang glaubte ich, dass der Unbekannte die Klappe zuschlagen würde. Dann senkten sich die Brauen und die Augen lächelten. »Na gut, Schlaumeier. Mein Name ist Godric. Wie auch immer.« Die Schachtel wurde zurückgezogen und kehrte wenige Augenblicke später gefüllt mit Tabak, Papier und einigen Groschen zurück. Das sollte genügen. Und das tat es auch. Der Dealer hatte mir fast das Doppelte von dem gegeben, was ich für das Perl bezahlt hatte. Vom Erfolg beflügelt kehrte ich in die Grotten zurück, tauschte Geld und Zigaretten gegen Perl und brachte es zur Dealertür. Das tat ich dreimal. »Du hast Talent«, meinte der Dealer. Er musterte mich einen Moment lang schweigend. »Ich wette, du sehnst dich nach dem Tageslicht, Kleiner.« Ich nickte stumm. »Diese Tür führt ans Deck der Swimming Island. Wenn es dir gelingt, mir schwarzes Perl zu bringen, lasse ich dich durch.« »Wie hört sich das an?« »Mit deinem letzten Handel solltest du es bezahlen können.« Allein der Gedanke ans Sonnenlicht ließ mein Herz schneller schlagen. Wie fühlte es sich an, wenn es einem die Haut wärmte? Wie fühlte es sich an, wenn einem der Wind durch die Haare strich? Ich erinnerte mich nicht. Ich machte mich wieder auf den Weg zu den Grotten. So erfuhr ich auf sehr schmerzlichem Wege, dass schwarzes Perl, wenn man es nicht richtig unter Verschluss hielt, so ziemlich von jedem Perlsüchtigen im ganzen Unterrumpf erspürt wurde. Dem Pelz eingeschlossen. Als ich in die Grotten danach verlangte, tauschten die Händler Blicke mit hochgezogenen Brauen. Dann zuckte einer von ihnen die Achseln und fischte eine der Perlen aus dem Wasser. Ich bezahlte und trat den Rückweg an. Der erste Perlsüchtige ließ nicht lange auf sich warten. Er stand einfach da, in der Dunkelheit, am Ende des Gangs. Sein bleicher Oberkörper war nackt. Die Augen in seinem reglosen Gesicht leuchteten. In den Händen hielt er ein rostiges Rohr. Ich kroch in einen Schacht. Als ich nach kurzer Zeit einen Blick über die Schulter warf, sah ich sein Gesicht. Mir blieb fast das Herz stehen. Immer noch sah ich keine Regung darin, jedoch eine Entschlossenheit, die mir Angst machte. Ich kletterte eine Leiter hinauf und passierte eine Kreuzung. Ich befand mich auf direktem Wege zu einem Gang, in dem ich schneller vorankommen würde. Dort begegnete man erfahrungsgemäß nur selten jemandem. Als nun jedoch die Schachtmündung in Sicht kam, passierten drei Paar Füße mein Blickfeld. Ich verharrte und lauschte. Bildete ich es mir nur ein oder schnüffelten die Süchtigen wie Hunde? Ein metallenes Klong ertönte, als einer von ihnen mit einem harten Gegenstand gegen die Wand schlug. Ich zuckte zusammen. Mit zitternden Knien kroch ich rückwärts, bis ich an die Kreuzung gelangte und schlug eine andere Richtung ein. Ich konnte ein gutes Stück im Schutz der Konstruktionsschächte zurücklegen, aber früher oder später würde ich einen der größeren Gänge betreten müssen, wenn ich zur Dealertür wollte. Bei der nächsten Schachtmündung wartete wieder ein Perlsüchtiger auf mich. Er hatte sich auffällig neben der Mündung positioniert und schien dort auf mich zu lauern. Sein linker Fuß war zu sehen. Außerdem atmete er laut. Ich fragte mich, ob er der Einzige war, der dort wartete. Vor meinem inneren Auge sah ich die Perlsüchtigen, die zu Dutzenden den Gang füllten und ihre Rücken gegen die Wand drückten. Sie konnten das schwarze Perl also spüren. Sie rochen es. Vielleicht sahen sie es auch durch die Wände hindurch oder fühlten seine Gegenwart. Mir sank der Mut. Ich kroch wieder rückwärts und folgte einem anderen Schacht. Ich überlegte noch, ob dieser nicht genau neben dem Hauptgang verlief, auf dem der Pelz lebte, als wahnsinniges Gebrüll meine Vermutung bestätigte. Im nächsten Moment durchlief eine heftige Erschütterung die Wände des Konstruktionsschachtes, als sich die Bestie mit ihrem gesamten Gewicht von der anderen Seite dagegen warf. Es knirschte. Mehrere Nieten sprangen aus der Wand, als diese sich wölbte und schossen Projektilen gleich durch den Schacht. Panisch kroch ich vorwärts. Wieder warf sich der Pelz gegen die Wand. Kurz bevor ich das Ende des Schachtes erreichte, erschien dort das bleiche Gesicht eines Perlsüchtigen. »Da bist du ja!« kreischte er und streckte seine Hände in den Schacht. »Gib es mir! Gib es mir!« Weitere Gesichter erschienen, weitere Hände quetschten sich durch die Mündung. Das Gebrüll wurde vielstimmig und unverständlich. Ein Blick über die Schulter verriet mir, dass der Pelz ein Loch hinter mir in die Wand geschlagen hatte, durch das er seine Schnauze stecken konnte. Maul und Augen waren weit aufgerissen. Er brüllte und Speicheltropfen flogen mir entgegen. Ich saß in der Falle. Fieberhaft überlegte ich, was ich tun sollte. Mir blieb nur eines: den Süchtigen geben, wonach es ihnen verlangte. Ich holte die schwarze Perle hervor, meinen Schlüssel zum Sonnenlicht, und drehte es zwischen Daumen und Zeigefinger. Unmenschliches Kreischen ertönte. Ich hob den Blick und sah das Gesicht eines Perlsüchtigen. Er quetschte den Kopf an den Armen vorbei, die sich in den Schacht streckten, und schürfte sich dabei die Haut vom Gesicht. Aber offenbar spürte er es nicht einmal. Seine Aufmerksamkeit galt der schwarzen Perle in meiner Hand. Die Augen sprangen ihm beinahe aus den Höhlen. Schweren Herzens warf ich die Perle den Süchtigen entgegen. Sie prallte an irgendjemandes Fingerspitzen ab und blieb außerhalb der Reichweite der gierig tastenden Hände liegen. Auf zitternden Knien kroch ich vorwärts, während der Pelz weitere Teile der Schachtwand aufriss. Ich schnippte die Perle weiter nach vorne. Einer der Süchtigen ertastete sie. Die Hand schloss sich um das dunkle Kleinod und zog sich zurück. Die anderen folgten seinem Beispiel, und zwar alle gleichzeitig und so plötzlich, dass sie den Kopf des Perlsüchtigen herumrissen und ihm das Genick brachen. Es folgte ein unmenschliches Toben. Jeder wollte die Perle halten, auch wenn das bedeutete, von den anderen Süchtigen in Stücke gerissen zu werden. Sie zerrten sich an den Haaren, rissen einander mit den Zähnen große Stücke Fleisch aus den Hälsen oder bohrten sich die Finger in die Augen. Dem Ersten, dem es in den Sinn kam, sie zu verschlucken, schnitten sie den Bauch auf und weideten ihn aus. Vor der Schachtmündung stapelten sich die Leichen. Hinter mir setzte der Pelz die Zerstörung fort. Ich kroch vorwärts und zwängte mich an den Körpern vorbei. Ich hoffte, einfach nicht beachtet zu werden. Trotzdem blieb ich nicht unversehrt. Die Süchtigen waren wie wild. Sie griffen alles an, was ich ihnen in den Weg stellte. Jemand schlug mir mit Wucht vor die Brust. Fast wäre ich gestürzt. Ich hustete und eilte weiter. Eine rostige Doppelklinge fuhr durch die Luft. In letzter Sekunde riss ich den Kopf zurück. Die Spitze der Klinge ritzten mein Gesicht und hinterließen zwei brennende Schnitte. Ich ignorierte den Schmerz, duckte mich unter den Armen des Süchtigen hinweg und stolperte weiter. Ein schweres Eisenrohr, geschwungen von einem massigen Mann, erwischte mich an der Schulter und hinterließ dort einen dumpf pochenden Schmerz. Ein rostiges Messer stach mir in den Oberschenkel und warmes Blut lief mir das Bein hinab. Dann endlich hatte ich die Meute hinter mir gelassen. Ich hinkte zum nächsten Schacht und kroch hinein. Unbestimmte Zeit später erreichte ich mein Lager, jenen kleinen Raum, unter dessen Boden das stetige Surren der Maschinen zu hören war. Ich verarztete die Verletzungen, soweit es mir möglich war, so wie ich es während meiner Ausbildung gelernt hatte. Anschließend überprüfte ich die Löcher, durch die etwa Ratten eindringen konnten. Blut lockte sie an. Danach holte ich einen der verbliebenen weißen Perlen hervor, legte mich gerade auf den Rücken und mir das Perl unter die Zunge. Von diesem Moment an hatte die Droge mich fest im Griff. Ich wagte nicht noch einmal den Versuch, schwarzes Perl zur Dealertür zu bringen, doch trieb ich regelmäßig Handel mit seinem weißen Vetter. Ich wollte es nicht zu mir nehmen. Mir war bewusst, dass ich mir keinen Gefallen tat. Aber stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt ohne Licht. Ihr seid allein, umgeben von Wahnsinn und Tod. Ihr fragt euch, wofür es sich zu leben lohnt. Weil ihr glaubt, eines Tages den Himmel wiederzusehen, das Sonnenlicht zu fühlen? Wäret ihr überhaupt noch empfänglich für dessen Wärme? Die betäubende Wirkung des Perls ließ mich diese Fragen für einige Stunden vergessen. Selige Stunden. Danach konnte ich mir die Entzugserscheinungen der Droge zunutze machen. Der unbefriedigte Drang, Perl zu sich zu nehmen, ist unerträglich. Ja, aber er hat auch seine Vorteile. Die Wahrnehmung eines Süchtigen, wie ich einer war, verändert sich, je länger der letzte Rausch zurückliegt. Wir werden zu Jägern. Das Perl kräftigt den Körper, wenn man es längere Zeit nicht nimmt, und schärft die Sinne. Die Reaktionsfähigkeit nimmt zu. Es ist, als spüre die Droge, dass eines seiner Opfer ihm zu entkommen droht. Sie gibt einem alles, was man braucht, um in den Besitz von mehr zu kommen.
Okay, an dieser Stelle mache ich einen Cut. Ich guck mal eben, wie viel Zeit ich noch habe. Also es reicht vielleicht gerade eben noch so für eine weitere kurze Stelle. Es sind nur 3 Seiten, das sollte klappen. Ich werde nicht zu viel verraten, weil ich sonst Gefahr laufe, etwas zu spoilern. Es sei nur so viel gesagt, dass die Schwester von Godric End vorkommt, Emily, und ihr Freund William. Und diese beiden werden vom sogenannten Marionettenmann durch einen magischen Spiegel beobachtet. Außerdem spielt eine Sanduhr eine gewisse Rolle, wo ich jetzt allerdings nicht weiter drauf eingehen möchte. Ich fange einfach an. Der Marionettenmann stierte in den Spiegel. Er hatte seit knapp 24 Stunden nicht geschlafen. Seine Augen waren blutunterlaufen, seine bleichen Wangen von schwarzen Borsten überzogen wie der Leib einer riesigen Spinne. Er saß auf der strohgefüllten Matratze seines Bettes, den kleinen, runden Spiegel an die angewinkelten Beine gelehnt. Die Luft um ihn her war so dick, dass man sie fast greifen konnte. Die Schrumpfköpfe wagten nicht, auch nur einen Mucks von sich zu geben. Nur Karl summte leise vor sich hin. Er war offenbar bester Laune. Nach einer Weile verstummte sein Singsang. »Hey, Bohnenstange«, rief er von seinem Platz, hoch oben im Regal. »Fadenarm, wie lange willst du noch da sitzen und in diesen Spiegel starren?« Der Marionettenmann ignorierte ihn. Aber Karl schien der Monolog ebenso recht zu sein wie eine Unterhaltung. »Dass du dich immer noch nicht langweilst. Was tut Emily gerade? Bohrt sie in der Nase? Sitzt sie auf dem Abort? Du vergeudest deine Zeit, Bohnenstange.« Du vergeudest dein Talent. Ich mag dich nicht, aber ich respektiere dich als Alchemist. Wenn du dich ganz dem Studium der Alchemie widmen würdest, statt ständig in diesen Spiegel zu starren, hättest du vermutlich bereits den Stein der Weisen erschaffen. Ach, was rede ich, du könntest selbst Tote wieder erwecken. Aber wozu mache ich mir die Mühe? Er seufzte. Es ist, als redete ich mit einer Bohnenstange. Der Marionettenmann hätte ihn am liebsten unter seinen Schuhsohlen zerstampft. Leider stand Karl unter dem Schutz des Wurmgottes. Der Wurmgott hatte den Marionettenmann angewiesen, den Kopf zu verwahren. Emily und William schliefen schon Stunden, als Emily sich regte. Sie schlug die Augen auf. Nur eine Sekunde lang schien es dem Marionettenmann, als blickte sie geradewegs zu ihm. Vorsichtig rückte sie von William ab und stieg aus dem Bett. Sie öffnete den Kleiderschrank, streckte ihre Arme bis zur Schulter hinein und brachte einen Gegenstand zum Vorschein. Er blitzte im Mondlicht. Die Augen des Marionettenmannes weiteten sich. Es war ein Revolver. Was hatte sie vor? Eine ungute Ahnung beschlich ihn. Hatte sie ihre Todessehnsucht am Ende nicht überwunden? Sie wickelte den Revolver in eine Bluse, sodass er vor Blicken verborgen bliebe, und verließ das Zimmer, dann die Wohnung. Im Slalom wich sie den Pfützen aus, die sich auf den Straßen von Treatsco gebildet hatte. Wie ein Geist, der durch die Straßen schwebte, wirkte sie in ihrem Nachthemd. Nach unbestimmter Zeit erreichte sie den Stadtrand und betrat einen Grünweg. Sie folgte seinem Verlauf zwischen umzäunten Kuhweiden hindurch, Hügel hinauf und hinunter, über eine kleine Holzbrücke, die sich über einen gluckernden Bach, einen Ausläufer des Sithwell, spannte, und zwischen einer Gruppe von Felsbrocken hindurch. Schließlich verließ sie den Grünweg und tauchte ein in einen dunklen Wald. Die Hände des Marionettenmannes begannen zu zittern. Würde er gleich sehen, wie Emily den Revolver hervorholte, den Lauf in den Mund nahm und ihr Hirn über das Laub verteilte? Zeigte der Marionettenmann ihm womöglich wieder die Zukunft? Aber über dem verwunschenen Tal schwebte der gleiche Mond. Die Zeitebenen stimmten überein. Der Marionettenmann glaubte, die erwartungsvolle Stille des Waldes zu hören, die Worte des Windes im Laub der Bäume, der feuchte Waldboden, der unter Emilys Füßen schmatzte. Feenwürmchen tanzten durchs Unterholz. Wind kam auf und ein Schauer weißer Blüten ging auf Emily nieder. Sie blieb stehen, lauschte. Was flüsterten die Bäume? Zögerlich schlug Emily eine andere Richtung ein, als hätte der Wald ihr einen Hinweis gegeben. Nach einer Weile gelangte sie an eine Buche, wie der Marionettenmann sie bis dahin nur im verwunschenen Tal gesehen hatte. Wulstige Astlochaugen und eine knorrige Nase ragten aus dem Stamm. Emily kam mit dem Gesicht ganz nahe dorthin, wo sich bei einem menschlichen Kopf das Ohr befand, und murmelte etwas. Das Laub der Buche erzitterte, flüsterte. Der Marionettenmann hielt den Atem an. Ganz langsam richteten sich die geschlitzten Pupillen der Astlochaugen auf das Mädchen. Was hatte sie vor? Aber Emily streichelte bloß den Stamm und ging weiter. Je tiefer sie in den Wald gelangte, desto häufiger sah sie Nebelfetzen, die sich wie Watte in den Ästen der Bäume verfangen hatten. Sie streckte die Hände danach aus und der weiße Dunst blieb an ihr haften. Bald trug sie ein Hochzeitskleid wie aus dem Märchen. Wenig später war nur noch eine Wolke zu sehen, die durch den Wald schwebte, und immer noch sammelte Emily Nebelfetzen. Verärgert stellte der Marionettenmann fest, dass die weißen Schleier ihm die Sicht raubten. Der Spiegel sah aus, als sei er von der anderen Seite beschlagen. Er wischte mit dem Ärmel darüber, obwohl er glaubte, dass es sinnlos war. Umso überraschter sah er, dass es funktionierte. Ihm stockte das Herz. Die Luft im Wald war klar. Nichts rührte sich. Emily stand da und sah direkt zu ihm auf. Sie hielt den Revolver mit beiden Händen umklammert. Der Lauf deutete geradewegs auf ihn. Unmöglich. Der Marionettenmann warf sich nach hinten, im selben Augenblick, als Emily feuerte. Die Kugel, die schlug das Glas, sauste pfeifend über ihn hinweg und traf die gegenüberliegende Hüttenwand. Ein Stöhnen ging durch die Reihen der Schrumpfköpfe. Glassplitter verteilten sich in der Hütte und der Marionettenmann kniff die Augen zusammen. Wie war ich? Oh nein, kam es von den Regalreihen. Wie konnte das passieren? Der Marionettenmann riss die Augen auf und kam auf die Beine. Er ließ den Blick über das Regal schweifen. Ihm wollte nicht einfallen, wo der Schrumpfkopf lag. Oben. Er hatte einen Platz oben. Der Marionettenmann hob den Blick und atmete auf. Karl war unten, doch starrte er mit weit aufgerissenen, leeren Augenhöhlen das Stundenglas zu seinen Händen. Es hatte ihm den oberen Glaskolben weggerissen. Das, Karl, war knapp. Okay, hier endet es. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, hat der Marionettenmann Fiepfe, für die ich alle Namen brauche. Ich musste schon meinen eigenen verwenden. Also kommen Sie gerne vorbei, ich signiere das für Sie und merke mir Ihren Namen, damit ich mehr Namen habe. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.